Herzlich willkommen zu Mein Recht to Go, dem Podcast der ÖRAG Rechtsschutzversicherung. Ich bin Sebastian Koch, Vertriebsdirektor der ÖRAG, und wie immer starten wir mit einem guten Kaffee in ein Thema, das uns alle betrifft. Heute geht's um Vorsorge, aber nicht nur um Produkte, sondern um Verantwortung. Was passiert eigentlich, wenn jemand plötzlich nicht mehr entscheiden kann? Wer darf dann handeln und wie ganzheitlich beraten wir eigentlich wirklich? Dazu habe ich heute wieder einen Gast eingeladen. Heute bei mir Alexander Schrehart, Experte für Pflege- und Arbeitskraftabsicherung und zudem auch noch Autor für den einen oder anderen Ratgeber, zufälligerweise auch zu dem Thema, über das wir heute sprechen. Alexander, schön, dass du da bist.
Lieber Sebastian, herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe sie sehr gerne angenommen.
Ja, Alex, wir kennen uns ja doch schon seit geraumer Zeit. Ich habe in der Vorbereitung mal kurz überlegt, aber es ist mittlerweile 20 Jahre her, wo wir gemeinsam mal eine Pflegerentenversicherung entwickelt und sehr erfolgreich ausgerollt haben.
Das ist richtig. Ich erinnere mich auch sehr gerne an diese Zeit zurück, weil das wirklich ein wirklich angenehmes, kollegiales Umfeld war, das sehr zielorientiert gearbeitet hat und wie ich denke, mit sehr gutem Ergebnis.
Absolut. Ich habe nämlich nochmal gecheckt, der Tarif ist immer noch erfolgreich im Vertrieb und verkaufsoffen, heißt, was wir damals gemacht haben, war also wohl gar nicht so schlecht. Ja, und heute wollen wir so ein bisschen über die Vorsorgeberatung sprechen. Alex, wenn du heute auf die heutige Vorsorgeberatung blickst, was läuft gut und wo haben wir vielleicht noch blinde Flecken?
Also du weißt ja, dass ich nicht in der Vermittlung tätig bin, sondern ich bin zugelassener Versicherungsberater. Das heißt, zu mir kommen die Menschen, wenn sie mit einem Versicherer Probleme haben im Versicherungsfall.
Ja,
wobei wir uns bei Consilium, bei meinem Unternehmen, auf die Personenversicherung kaprizieren. Also mit der Schadenversicherung haben wir nichts am Hut. So, in der Personenversicherung, wenn ein Versicherungsfall bei uns aufschlägt, dann liegen ja alle Karten erstmal vollkommen aufgedeckt auf dem Tisch, kann nichts mehr verändert werden. Und alle Beratungssünden auf der einen Seite, die durch den Vermittler begangen worden sind, aber auch alle Unterlassungssünden des Kunden, Thema vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung, die sind dann einfach unwiderruflich da und können, wie gesagt, nicht mehr korrigiert werden. In der Vorsorgeberatung vieler Vermittler gefällt mir nicht, dass man, sage ich mal, Begrifflichkeiten falsch auslegt. Ein Beispiel. Ich finde in Beratungsprotokollen von Vermittlern regelmäßig Beratung zur Absicherung der Arbeitskraft und diese Beratung zur Absicherung der Arbeitskraft kapriziert sich dann auf die Vorstellung von und den Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Und damit ist diese Klammer zur Vorsorgeberatung der Arbeitskraft definitiv viel zu eng gefasst. Denn dazu gehören die Risiken Arbeitsunfähigkeit, Pflegebedürftigkeit und auch das Todesfallrisiko definitiv mit dazu.
Guter Punkt. Heißt, wir beraten heute noch zu stark produktorientiert?
In vielen Fällen ja. Und ich will da um Gottes Willen jetzt nicht mit dem Finger auf die Branche zeigen. Das ist nicht der Sinn der Sache. Man muss auch ganz klar sagen, es gibt Tausende von Kolleginnen und Kollegen, die jeden Tag wirklich hervorragende Arbeit abliefern. Aber in nicht wenigen Beratungen ist es mir einfach zu oberflächlich und man kann dann anhand der Vorgehensweise des Vermittlers oder auch der Vermittlerin klar erkennen, es stand bereits vor Beginn des Beratungsgespräches fest, was der Kunde bekommen würde. Da hatte der Kunde noch gar keine Ahnung, worum es eigentlich geht.
Fairer Punkt. Ich erlebe häufig, es wird über BU, Rente oder auch Pflege gesprochen, aber kaum über die rechtliche Handlungsfähigkeit. Da wollen wir heute auch drüber sprechen. Ist es aus deiner Sicht ein Beratungsrisiko, darüber nicht zu sprechen?
Also das würde ich auf jeden Fall bejahen wollen. Jetzt sind natürlich die Versicherungsvermittlerinnen und Vermittler, und ich subsumiere mal die Maklerschaft unter diesem Überbegriff, die sind natürlich in der etwas schwierigen Situation, wo fängt die offizielle Rechtsberatung an, wo hört die Annexberatung auf? Was ich aber auf jeden Fall befürworten würde, wenn bestimmte Themen angesprochen werden, und das fängt auch schon mit der Berufsunfähigkeitsabsicherung an, dass man immer auf die Folgen einer Handlungsunfähigkeit des Betroffenen hinweist. Also wir erleben es auch im Fall eines Berufsunfähigkeitsleistungsfalls, ja, wie jetzt diese Woche erst reinbekommen, eine Patientin, die im Koma liegt. So, wer stellt denn jetzt bitte schön den Antrag? Wer kann den Leistungsantrag unterschreiben? Gibt es eine Handlungsvollmacht eines Familienangehörigen und dergleichen mehr. Und wenn wir das Ganze jetzt auf das Thema Absicherung des Pflegefallrisikos projizieren, wo genau diese Probleme noch viel, viel häufiger auftreten, dann muss man sagen, sollte der Vermittler da schon zumindest mal qualifizierte Hinweise geben und entweder in Kooperation mit einer Anwaltskanzlei oder mit wem auch immer dafür Sorge tragen, dass der Kunde zumindest die Möglichkeit bekommt, von der Kontovollmacht, von der Vertretungsvollmacht zur testamentarischen Verfügung, Patientenerklärung, was da eben alles dranhängt, das bitte schön sauber zu klären. Aber da ist eine große Scheu, sowohl bei Vermittlern als auch bei Kunden.
Du hast jetzt viele Punkte schon angesprochen. Ein wesentlicher ist, glaube ich, ja, wo fängt die Rechtsberatung an? Wo hört die Beratung, die wir als Versicherungsvermittler, Versicherungsvertreter machen dürfen, auf? Aber lass uns doch nochmal in die Praxis einsteigen, weil Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Testament, alles wichtige Punkte. Aber was bedeutet es eigentlich in der Praxis, wenn keine Vorsorgevollmacht existiert und wenn jemand plötzlich nicht mehr entscheidungsfähig ist?
Das kann ich dir leider aus eigener sehr schmerzhafter Erfahrung sagen. Wie meine Eltern pflegebedürftig geworden sind, also erst mein Vater im Jahr 2003, 2005, meine Mutter, konnten beide keine Erklärungen mehr abgeben mit dem Ende vom Lied, dass ich vollkommen handlungsunfähig war und dann erst über den Schritt zum Vormundschaftsgericht eine Lösung finden konnte. Das war unglaublich zeitintensiv, bis das alles geregelt werden konnte. Ich hatte diesen Punkt auch mit meinen Eltern in früheren Jahren immer wieder besprochen und gesagt, guck mal, es kann jedem mal was passieren. Richtet einfach mal entsprechende Vollmachten ein, damit ich handlungsfähig bin. Ich bin auch gerne bereit, diese Vollmachten gegen euch oder dass ich sie unterschreibe, dass ihr bei mir handlungsfähig seid neben meiner Frau. Das wurde von meinen Eltern kategorisch abgelehnt mit dem Ende vom Lied, dass ich wirklich über Monate hinweg handlungsunfähig war.
Also absolut entscheidender Punkt. Jetzt kleiner Werbeblock in eigener Sache. Wir sind ja Rechtsschutzversicherer. Und wir haben natürlich in unseren Produkten Rechtsdienstleistungen drin, also für diejenigen, die sich einfach mal damit beschäftigen möchten, einen Generator für Vorsorgevollmachten, für Patientenverfügung, für Testament und so weiter, wenn man das einfach selbst mal durchspielen möchte. Und wir haben natürlich auch einen Baustein, wo man all das mit anwaltlicher Unterstützung auch tun kann, also ein wesentlicher Punkt. Und da der Hinweis an die Vermittlerinnen und Vermittler: Ja, Rechtsberatung ist ein heikles Thema, da sollte man nicht zu tief rein, aber gerne mal den Hinweis geben, mit einer Rechtsschutzversicherung sind viele dieser Themen bereits abgedeckt und inkludiert und auf jeden Fall sollte man sich damit beschäftigen.
Aber wenn ich da, entschuldige, wenn ich unhöflich ins Wort falle, wenn ich da vielleicht noch einen kleinen Hinweis geben darf. Ich höre bei mir in Seminaren, wo es ja auch immer wieder um, was muss ich dem Kunden alles mitteilen, was muss ich dem Kunden mit auf dem Weg geben, dann höre ich immer wieder die Kritik, ja, an was sollen wir denn noch alles denken? Wir sind Vermittler, wir leben von dem Geschäft, dass wir erfolgreich an einen Versicherer letztendlich vermitteln. Dafür werden wir bezahlt, egal ob ich jetzt in der Ausschließlichkeit oder als freier Makler tätig bin. Das ist natürlich vollkommen richtig. Man kann das Problem, denke ich, ein Stück weit runterbrechen, dass der Verwaltungsaufwand nicht so groß ist. Das machen auch wir in der Schadenfallbearbeitung, indem wir dem Kunden einfach vorgefertigte Kundeninformationen zu bestimmten Themen übergeben und sagen, Achtung, wenn Sie jetzt das Thema Pflegebedürftigkeit versichern, bitte bedenken Sie auch, dass folgende Themen mitbearbeitet werden sollten, so da sind Vollmacht, dass eben jemand als Handlungsbevollmächtiger für den Fall, dass ich selber keine Entscheidungen mehr treffen kann, agieren kann. Patientenverfügung ist sicherlich ein wichtiges Thema. Dann hat der Vermittler ja auch den Nachweis, den schriftlichen Nachweis, wenn er das seiner Dokumentation beiheftet, dass er seinen Kunden darauf aufmerksam gemacht hat. Ich sehe den Vermittler nicht in der Pflicht, hierzu eine detaillierte Beratung abzugehen. Das sehe ich als klassische Rechtsberatung.
Absolut. Nochmal entscheidender Hinweis. Rechtsberatung wollen wir definitiv nicht tun und dafür werben, ganz im Gegenteil, sondern eher den Hinweis geben, was kann ich eigentlich als Vermittler tun, um meinen Kundinnen und Kunden vielleicht Tipps und Tricks zur Seite zu geben, wie sie das Thema am besten für sich lösen können. Aber kommen wir doch mal zum Thema Pflege. Du hattest es vorhin schon angesprochen bei dem ganzen Thema Vollmachten. Ich glaube, beim Thema Pflege wird es nochmal klarer. Viele verdrängen das Thema. Warum ist es so?
Naja, wenn das Thema Pflegebedürftigkeit beim Kunden angesprochen wird, dann passiert es zum einen oftmals auf eine sehr holprige Art und dann läuft beim Kunden Kopfkino ab. Also so die klassische Frage, wie man ein Beratungsgespräch beenden kann, bevor es überhaupt gestartet ist, ist die Frage an den Kunden: Lieber Herr Koch, haben Sie eigentlich eine Vorstellung, was eine vollstationäre Pflege bei Pflegegrad 5 kostet? Und das ist genau der Moment, wo der Herr Koch und viele anderen auch unter Umständen, du jetzt nicht, weil du mit dem Thema tiefer vertraut bist, aber der normale Kunde schaltet jetzt ab. Denn jetzt läuft sein Kopfkino, er liegt hilflos irgendwo in einem Bett. Die Oberschwester kommt gelegentlich und guckt mal, was bei ihm los ist. Er ist nicht mehr zu Hause, alle sozialen Kontakte sind abgerissen und am Ende des Tages, ja, da würde er dann mal sterben. Nun muss man dazu sagen, jeder von uns stirbt, egal ob er pflegebedürftig ist oder nicht. Und da denke ich, ist es ganz wichtig, dass wir so ein bisschen einfühlsamer an das Thema rangehen. Wir sollen es nicht ins Lächerliche ziehen, das ist nicht der Sinn der Sache, aber es darf auch mal ein Schmunzeln dabei sein. Und wenn ich heute ein Seminar halte, was ich übrigens morgen schon wieder tun werde, zu diesem Thema tun werde, dann stelle ich mich vor meine Vermittlerinnen und Vermittler und sage, sagen Sie mal, wer von Ihnen war denn schon mal pflegebedürftig? Ja, dann winken automatisch alle ab und dann sage ich, na ganz einfach, jeder von Ihnen, Sie können sich nur nicht mehr daran erinnern. Und wenn Sie sich daran erinnern könnten, dann wäre das eine wunderschöne Erinnerung, denn wie Sie ein Baby waren, da mussten Sie nicht laufen, Sie wurden rumgetragen, wenn Sie geschrien haben, war sofort einer da, der sich um Sie gekümmert hat. Und dann schmunzeln die erstmal alle und sagen, ja, na klar, ist richtig, haben wir nicht dran gedacht. Und dann kann man dem Ganzen jetzt nicht gerade eine heitere Note geben, aber man kommt einfach ein bisschen besser in dieses Thema hinein.
Das ist ein ganz gutes Einstiegsthema in ein dann unterm Strich doch nicht ganz so schönes Thema. Du hast gerade das Thema, was kostet eigentlich Pflegebedürftigkeit in Pflegegrad 5 angebracht, die Frage. Und tatsächlich kann ich die beantworten aus dem einfachen Grund, weil ich es im privaten, engsten Umfeld auch gerade erst die Situation hatte. Aber viele sagen dann ja immer, naja, der Staat wird schon zahlen. Wie realistisch ist es denn wirklich?
Also das ist bereits jetzt vollkommen unrealistisch. Also die soziale oder auch private Pflegepflichtversicherung, wir reden über die Pflichtversicherung, drücken wir es mal in der Nomenklatur der Kfz-Versicherung aus, bestenfalls eine Teilkaskodeckung, was anderes ist es nicht. Und wenn man jetzt mal auch in die Zahlen, die vom Bundesministerium für Gesundheit veröffentlicht werden, wenn man da mal ein bisschen genauer hineinschaut, dann sieht man eine ganz interessante Entwicklung. Wir hatten 2024 roundabout 6 Millionen Pflegefälle in Deutschland, also 6 Millionen Leistungsempfänger. Das ist unglaublich viel. Das war bei Einführung der gesetzlichen Pflegepflichtversicherung 1995 nicht einmal im Ansatz absehbar, dass sich diese Zahlen so entwickeln werden. Oder man wollte es vielleicht auch nicht sehen, das sei mal dahingestellt. Und wenn man sich jetzt mal die Entwicklung der letzten 10 Jahre anschaut von mir aus, wo dieser kontinuierliche Zuwachs bei den Leistungsfällen ist, dann fällt eines auf. Die Bezieher von Pflegesachleistungen, von teilstationären und von vollstationären Leistungen. Das heißt, Pflegesachleistung, der Pflegedienst kommt ins Haus, teilstationär, ich bin einen Teil des Tages in einer stationären Einrichtung, vollstationär, ich bin dauerhaft in einem Pflegeheim. Diese Zahl der Leistungsempfänger, die oszillieren um einen Mittelwert. Das heißt, trotz des eminenten Zuwachses an Leistungsempfängern in Summe haben sich die Empfänger in diesen Teilbereichen eigentlich marginal nur verändert. Der deutlichste Zuwachs, und zwar wirklich absolut signifikante Zuwachs bei den Leistungsempfängern, der ist bei der Leistungsart Pflegegeld. Das heißt, hier übernehmen Laienpfleger die Verantwortung. Hier kümmern sich Laienpfleger um den Pflegebedürftigen.
Und ich denke, also Angehörige oder?
Angehörige, das können auch Nachbarn, das können Bekannte, das können Freunde sein. In den meisten Fällen werden es Angehörige sein. Das war auch immer der Wunsch des Gesetzgebers. Der Gesetzgeber hat immer gesagt, die häusliche Laienpflege geht allen anderen Pflegeformen vor. Das war immer so angedacht. Aber ich denke, in vielen Fällen hat das auch monetäre Gründe, weil die Leute einfach, die Betroffenen, das nicht mehr bezahlen können. Ich meine, Eine vollstationäre Pflege schlägt im ersten Schritt mal in Richtung der 4.000 Euro pro Monat, was der Betreffende aus der eigenen Tasche bezahlen muss. Da gibt es dann Leistungszuschläge, die greifen dann aber erst so richtig ab dem zweiten Jahr. Vorher ist das eigentlich mehr so ein bisschen Zubrot. Und dann stellt sich auch die Frage, wie lange sich der Gesetzgeber das überhaupt noch leisten kann, diese Füllhornpolitik. Ich denke, dass wir in den sozialen Sicherungssystemen, egal ob Pflege, Kranken oder auch gesetzliche Rentenversicherung, mit massiven Einschnitten in den nächsten Jahren rechnen müssen, was einfach den demografischen Verwerfungen in unserem Land geschuldet ist.
Gut, ich glaube, da muss man nur die Zeitung aufschlagen oder Nachrichten schauen, sieht und hört und liest man ja fast täglich davon. Wir warten ja auch noch auf den Herbst der Reformen. Also ich glaube, das wird ein spannendes Thema, das uns auf jeden Fall begleiten wird. Aber wenn wir bei dem Thema Pflege bleiben, also wenn es der Staat nicht zahlt, wer zahlt es dann? Man zahlt es selbst aus laufenden Einkommen, kann man es in der Regel nicht zahlen, weil die wenigsten eine so hohe Rente haben. Also geht es ganz schnell ans Vermögen und damit natürlich auch ans Erbe gegebenenfalls, ne?
Das geht ans Eingemachte. Und der Gesetzgeber sagt ganz klar, dass der Betreffende erstmal sein vorhandenes Vermögen verwerten muss, mit Ausnahme des sogenannten Schonvermögens. Das ist nicht allzu viel. Das ist eine selbstgenutzte Immobilie, die aber auch angemessen sein muss. Also ich sag mal immer, die Witwe in der 400 Quadratmeter Villa wäre undenkbar, dass die da alleine zurückbleibt oder Entschuldigung, der Betroffene, dass der in einer 400 Quadratmeter Villa gepflegt wird oder auch ein Ehepartner da alleine bleibt, während der Pflegebedürftige im Pflegeheim ist, das ist undenkbar. Es dürfte das Mobiliar behalten werden, es dürfen Musikinstrumente behalten werden. Aber alles, was ich jetzt in irgendeiner Weise an Kapital angesammelt habe, ist da einzubringen. Jetzt nicht nur in Form von Geld, was angespart wurde, sondern es müssen auch Wertpapiere aufgelöst werden, unter Umständen auch mit Verlust. Auch dazu gibt es Rechtsprechung, dass das in einem bestimmten Umfang hinzunehmen ist. Und es bleibt dann eben nur noch das Schonvermögen und ein gewisses Restkapital, sage ich, wo man dann gerade mal so die Bestattungskosten finanzieren kann.
Also geht es neben der rein rechtlichen Thematik durchaus auch um die Absicherungsthematik. Und da gibt es ja verschiedene Lösungen, sei es Pflegetagegeldversicherungen, Pflegerentenversicherungen. Lass uns doch da mal reinschauen. Das Thema spielt, ja, man hört immer wieder davon, aber ich glaube in der Beratung vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch eine zu untergeordnete Rolle. Wie ist deine Sicht darauf?
Ich kann das nur bestätigen. Man muss das Thema ansprechen. Wie gesagt, viele Vermittler scheuen das Gespräch. Ich kenne ein Maklerbüro, die bei mir mal in der Schulung waren und die sich diesem Thema dann mal intensiv angenommen haben. Und die machen jetzt zwischenzeitlich seit Jahren ihren kompletten Umsatz nur noch mit der Absicherung des Pflegefallrisikos. Die bieten überhaupt nichts anderes mehr an. Und der Werkzeugkoffer, der da dem Vermittler zur Verfügung steht, der ist ja gut gefüllt. Nun müssen wir natürlich mit Blick auf den Kunden auch immer bedenken, der Euro kann bekanntlich nur einmal ausgegeben werden. Also es muss einfach auch zum Vorsorgebudget passen. Und der erste Schritt wäre zum Beispiel, dass man hergeht und sagt, naja, wenn der Betreffende jetzt eh eine Berufsunfähigkeit oder auch eine Grundfähigkeitenversicherung bekommt, kann ich denn eventuell ergänzend dazu mit wenig Geld das Pflegefallrisiko erstmal absichern. Ja, solche Produkte werden von qualifizierten Lebensversicherern angeboten. Wenn wir dann in die klassischen Vorsorgelösungen gehen, du hattest bereits zwei genannt, die Pflegekosten, Pflegetagegeld, natürlich auch die Pflegerentenversicherung, da habe ich jetzt wieder so eine etwas konservative Meinung. Denn für die Hörerinnen und Hörer, Pflegekosten, Pflegetagegeld sind Krankenversicherungstarife und da können sich auch mal die Beiträge ändern. Wir hatten in der Vergangenheit bei einigen Gesellschaften exorbitante Beitragserhöhungen von bis zu 100%. Also das ist mit einer Beitragserhöhung wohlgemerkt. Und das ist natürlich sehr gefährlich. Während wir bei der Pflegerentenversicherung ein Instrument haben, das eine deutlich höhere Kalkulationssicherheit aus Kundensicht gewährt, weil einfach Tarifbeiträge festgeschrieben werden und Schwankungen dann nur im Bereich der Überschussbeteiligungen möglich sind. Also das muss aber der Berater dann seinem Kunden en detail erläutern. Das würde den Rahmen dieses Podcasts heute sprengen.
Ja, wobei es letzten Endes, glaube ich, kann man auch festhalten, jede Absicherung ist besser als gar keine Absicherung.
Das ist richtig.
Und gibt mit Sicherheit für jede Form der Absicherung fürs und wieder. Thema Beitragsstabilität hast du angesprochen, Thema Flexibilität versus garantierter lebenslanger Leistung. dann ist sicherlich für jede Zielgruppe auch ein anderes Angebot vielleicht vorteilhaft oder mit Nachteilen versehen. Aber ja, ich glaube, es geht gar nicht ums bessere Produkt, sondern um die passende Strategie für den Kunden.
Also ich predige da bei unseren Veranstaltungen immer das Thema der lebensbegleitenden Vorsorgeberatung, dass man Weichenstellungen einfach rechtzeitig vornimmt. Denn wir wissen alle, in der privaten Versicherungswirtschaft spielt der Gesundheitszustand des Kunden bei Abschluss eines Versicherungsvertrages eine entscheidende Rolle. Und um es mal etwas salopp auszudrücken, kein Versicherer wird ein brennendes Haus versichern. Sprich, wenn da konkret und schwere Vorerkrankungen da sind, dann wird man diesen Versicherungsschutz nicht mehr bekommen. Und eine Möglichkeit, dieses Problem zu umgehen, ist, dass man bereits im frühesten Kindesalter den Gesundheitszustand von Kindern oder auch dann von Jugendlichen konserviert. In der Krankenversicherung kann man das mit Optionstarifen tun. Ja, es findet einmal eine Gesundheitsprüfung statt. Die Optionstarife kann man gleich nach der Geburt abschließen, ist überhaupt kein Problem. Und dann wird das in der Regel mit den Testaten der U1, U2, U3 Untersuchungen gemacht. Dann ist das Thema auch schon durch. Und dann kann anlässlich bestimmter Ereignisse oder auch in bestimmten zeitlichen Intervallen kann man dann in eine Krankenzusatz, in eine Krankenvollversicherung oder auch in eine Pflegetagegeldversicherung wechseln, ohne dass nochmal der Gesundheitszustand geprüft wird. In der Lebensversicherung gibt es sowas Ähnliches, in der Verbindung Berufsunfähigkeits- oder Grundfähigkeitenversicherung mit Anschlussoption, dass ich dann eben eine Pflegerente abschließen kann. Auch das wiederum ohne Gesundheitsprüfung. Allerdings in der Regel erst zum sehr, sehr späten Zeitpunkt, nämlich zum Ablauf meines Vorvertrages. Das ist dann das 65., 67. Lebensjahr, je nachdem, wie der Vertrag gestaltet worden ist. Und dann wird die Pflegerente natürlich sehr teuer. Und da ist es zu befürworten, dass der Vermittler eben einen Tarif wählt, wo der Kunde bereits während der Vertragslaufzeit des Erstvertrages sich für eine Pflegerente entscheiden kann, dann ein niedrigeres Eintrittsalter und damit auch ganz wesentliche Beitragsvorteile hat.
Also spannendes Thema gilt hier genauso wie in der Arbeitskraftabsicherung. Je früher man vorsorgt oder den Gesundheitszustand zumindest sichert oder einfriert, desto besser. Ja, ich glaube, das Thema insbesondere, wenn es um die Absicherung geht, könnte man jetzt hier noch endlos weiterführen. Ich merke, du bist da ganz, ganz tief drin im Thema. Aber ich nehme für heute mal drei Dinge mit. Erstens, Vorsorgeberatung muss nicht nur finanziell, sondern auch rechtlich gedacht werden. Zweitens, das Thema Pflege ist kein Randthema, sondern eins der größten finanziellen Risiken und muss vielleicht gar nicht nur von der Sicht Absicherung an sich gedacht werden, sondern auch vor dem Hintergrund des Vermögensschutzes, ne? Vermögensschutz für die Angehörigen. Und ich glaube, gute Beratung beginnt mit Haltung, nicht mit Produktverkauf. Sind das so drei Themen, die du unterschreiben würdest?
Die würde ich jederzeit unterschreiben und vielleicht darf ich den Hörerinnen und Hörern noch zwei Informationen ergänzend mit auf den Weg geben. Bei dem Thema Pflegebedürftigkeit in der Vorsorgeberatung erleben wir immer wieder, also ich nicht mehr, ich vermittle ja nicht, aber erlebt man es immer wieder, dass Kunden als Abwehrargument anführen, das betrifft nur alte Menschen. Und das ist falsch. Wenn wir uns die Zahlen des Jahres 2024, die Zahl der Leistungsempfänger anschauen, circa 6 Millionen. Von diesen 6 Millionen Leistungsempfängern waren über 1 Million Kinder, Jugendliche und Erwachsene unter 65 Jahren, die rein altersmäßig noch im aktiven Erwerbsleben stehen. Das sollte man nicht vergessen. Das sind doppelt so viele Fälle, wie wir jedes Jahr Krebsneuerkrankungen haben. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass man sich eigentlich als Kunde mal verinnerlicht, was bedeutet eine qualifizierte Absicherung für den Fall der Pflegebedürftigkeit. Und da muss man ganz klar sagen, das Leben endet nicht nur, weil man Hilfe Dritter in Anspruch nehmen muss. Ganz im Gegenteil. Wenn ich entsprechend finanziell abgesichert bin, aber auch rechtlich alles erledigt habe im Vorfeld, was notwendig ist, dann gibt mir das Sicherheit, wirtschaftliche Unabhängigkeit und damit behalte ich auch meine Würde. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Absolut. Das würde ich wiederum unterschreiben. Ich glaube, man hat jetzt gemerkt, Pflege ist ein Thema, da bist du ganz, ganz tief drin. Das ist ein Thema, das dich, du hast es eingangs erzählt, auch aufgrund persönlicher, sehr individueller Erfahrungen intensiv beschäftigt hat. Du hast auch dazu ein Buch geschrieben oder einen Ratgeber, das Pflegefallrisiko, ein Ratgeber für die Versicherungs- und Vorsorgeberatung. Das Buch gibt's noch, ist noch käuflich zu erwerben, denke ich, ne?
Das Buch gibt's in der zweiten Auflage, ist nach wie vor auf dem Markt verfügbar. Es gibt ein paar Themen, die sich zwischenzeitlich ein bisschen geändert haben. Ist klar, die Gesetzgebung geht weiter. Auch Zahlen haben sich ein bisschen geändert. Also sprich, die Leistungsansprüche gegenüber der sozialen oder privaten Pflegeversicherung sind zwischenzeitlich ein bisschen höher geworden. Aber alle Grundaussagen, alle Ideen, alle Gedanken, die ich da aufgeschrieben habe, vor dem Hintergrund zweier pflegebedürftiger Eltern, das war eigentlich so die Initialzündung, wo ich gesagt habe, mein Gott, vielleicht kann man anderen Menschen ein Stück weit helfen, damit die nicht ins gleiche Loch hineinfallen, in das wir damals hineingefallen sind. Denn mit einer rechtzeitigen Weichenstellung kann man viele Probleme im Vorfeld lösen.
Absolut, ja. Ich würde vorschlagen, wir kaufen da ein paar Exemplare. Und wenn ihr Interesse dran habt, schreibt es gerne in die Kommentare oder schreibt uns eine Direktnachricht. Dann bekommt ihr von uns da gerne eins natürlich kostenfrei zur Verfügung gestellt. Ja, das war eine neue Folge von Mein Recht to Go, dem Podcast der ÖRAG Rechtsschutzversicherung. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonnier den Podcast, empfehle ihn weiter an Kolleginnen, Kollegen und Vertriebspartner und schreib mir gerne, welche Themen wir künftig hier diskutieren sollen. Lieber Alex, ganz herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Ich glaube, das war sehr praxisorientiert, vertriebsnah. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Ja, meinerseits vielen Dank für deine Einladung, die ich sehr gerne wahrgenommen habe.
Danke dir. Ja, Vorsorge beginnt nicht im Ernstfall. Sie beginnt mit dem richtigen Gespräch und zwar mit dem richtigen Gespräch mit euren Kundinnen und Kunden. In dem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ich freue mich auf euch.